Arbeitstage fünfmal die Woche, 9-to-5 im Office sind passé. Arbeitszeiten werden immer flexibler, Teams diverser, Hierarchien lösen sich auf. Rollenverständnisse stärker hinterfragt und verändert. Schöne neue Arbeitswelt, oder? Herzlich willkommen bei Tech Talk Voice of Digital, dem Podcast von Computerwoche, CIO und CSO. Mein Name ist Martin Bayer, ich bin Chefredakteur bei der Computerwoche. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu einer neuen Podcast-Folge und freue mich, dass Sie heute hier bei uns reinhören. Heute geht es uns hier um die Frage, wie sich Arbeitswelten verändern und welche Rolle Frauen dabei spielen. Zu Gast bei mir im Studio sind Zoe Nogay. Sie ist Projektmanagerin bei der Deutschen Telekom und Herausgeberin des gerade erschienenen Buches Ideen von heute für die Arbeitswelt von morgen. Und mit dabei ist auch noch Elena Benner. Sie ist im Bereich Employee Branding bei Siemens. Hallo Elena, hallo Zoe. Schön, dass ihr heute bei mir seid. Ja.
Hi.
Arbeitswelt hat sich ja tatsächlich die letzten Jahre schon deutlich verändert. Gerade durch Corona, die Leute sind ins Homeoffice gewechselt, hatten flexiblere Arbeitszeiten. Also man hat schon gemerkt, es verändert sich was. Alte Strukturen werden aufgebrochen. Jetzt sehen wir momentan wieder so ein paar gegenläufige Tendenzen, fast schon reaktionär, dass die Unternehmen wieder sagen, hey Leute, ihr müsst wieder zurück ins Office, mindestens 2 Tage oder 3 Tage. Sei es, weil die Unternehmensverantwortlichen wieder mehr Kontrolle ausüben wollen oder einen Produktivitätsverlust fürchten. Wie seht ihr da momentan so die Entwicklung? Ist das so eine Reaktion, wo wir jetzt durch müssen und danach wird es wirklich anders? Oder seht ihr da durchaus die Gefahr, dass sich da so alte Strukturen wieder manifestieren und durchsetzen?
Also um mal anzufangen mit deiner Eingangsfrage, schöne neue Arbeitswelt. Ja, ich finde, die Arbeitswelt ist definitiv schöner geworden, seit ich dort Teil dessen bin, was jetzt auch schon 8 Jahre der Fall ist. Und mit den vergangenen Pandemiejahren haben sich gewisse Entwicklungen, die ich persönlich sehr begrüße, beschleunigt. Das heißt nicht, dass es deswegen angestoßen wurde. Homeoffice, dieses ganze Digitalisieren, das war ja auch vorher schon im Gange, ist jetzt einfach nur deutlich schneller passiert. Das ist wohl der eine Vorteil, den die ganze Situation hatte, dass wir relativ schnell lernen mussten, damit klarzukommen und jetzt eine Situation haben, die wir sonst vielleicht erst in ein paar Jahren erreicht hätten. Warum wollen dann trotzdem einige wieder die Taste drücken und zurück? Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sich gerade einfach sehr viel verändert. Wir haben mit dieser Menge an Informationen, an Plattformen, an Dingen, die neu erfunden, entwickelt wurden, mit denen wir gerade leben müssen, einfach eine krasse Komplexität in unserer Welt in Summe. Und je mehr Komplexität, desto mehr sehen wir uns aber auch nach Einfachheit, nach Komplexität managen, was eine große Herausforderung ist. Und da ist der erste Ansatzpunkt oftmals, okay, gehen wir zurück zum Bekannten, um wenigstens ein bisschen mehr Ufer oder Land zu sehen, sagt man, glaube ich. Und so kann ich mir vorstellen, dass auch das eine Reaktion, die so ein bisschen getrieben von Überforderung angestoßen wurde. Lasst uns doch einfach zurück in die Büros, lasst uns die Leute sehen. Man muss aber dazu auch sagen, ich bin kein Bürogegner per se. Also ich gehe gerne ins Büro, ich nutze diese Orte der Begegnung sehr, sehr gerne. Ich finde das auch essentiell wichtig für die Zusammenarbeit in Systemen, wo viele Menschen unterwegs sind. Aber sie haben eine andere Bedeutung, als das früher der Fall war. Und auf gar keinen Fall sollte sowas getrieben durch Kontrolle oder Ähnliches passieren, sondern getrieben durch, zeigt den Mehrwert auf.
Elena, siehst du das ähnlich? Also ich, so aus meiner Erfahrung, kann ich das nur bestätigen, Zoe. Also die Bedeutung des Büros wird definitiv eine andere. Es wird tatsächlich mehr ein Ort der Begegnung, des Austauschs und so die eigentliche Workload oder die Sachen, die man dann quasi jetzt, hört sich jetzt negativ an, aber die man so abarbeiten muss in seinem Job, die passieren dann doch oft eher zu Hause. Nimmst du das ähnlich wahr, Elena?
Das nehme ich auf jeden Fall ähnlich wahr, auch als die Person, die aus der Generation Z stammt, ist es fast schon ja, an der Tagesordnung, dass man sich auch Arbeitgeber sucht oder dass Arbeitgeber da attraktiv werden, die einfach diese Flexibilität bieten, die flexible Arbeitszeiten anbieten, Homeoffice oder auch Remote Work. Und da sehe ich, glaube ich, auch die Zukunft, weil sich unser Arbeiten auch verändert. Es wird globaler, sodass dann so Bürotage eher dafür hergenommen werden, um bewusst mit Menschen Kontakt zu knüpfen, weil das brauchen wir alle, aber dann eher für den Fokus und nicht darin, dass man seine ganzen To-Dos abarbeitet.
Ja, Stichwort Generation Z, das ist ja momentan ja fast schon auch ein Reizwort für viele. Es wird ja sehr viel über die junge Generation geschimpft. Oh, die wollen hier nicht mehr arbeiten und dann hier noch Flexibilität und Work-Life-Balance. Ich muss sagen, ich finde es ganz gut, endlich mal jemand, der auf sich achtet, auch ein Stück weit. Wie kommt oder wie nehmt ihr das wahr? Ihr seid, kommt ja beide aus, jetzt soll es nicht negativ klingen, aber aus so Traditionskonzernen, Deutsche Telekom und Siemens. Spürt ihr, dass da mehr Rücksicht genommen wird auf diese veränderte Kultur oder merkt ihr da doch, dass es an der einen oder anderen Stelle auch knirscht?
Was heißt Rücksicht? Also, um das mal zu sagen, ich bin 27, Elena, du bist 24, korrekt? Also, wir sind beide erst seit einer Zeit im Konzern, wo schon vieles anders war. Wir haben also keinen direkten Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren, wobei ich jetzt auch bald das 10-jährige Konzernjubiläum feiere und ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Wo geht die Zeit hin? Aber deswegen haben wir natürlich nicht den direkten Vergleich. Wir kennen die Arbeitswelt und jetzt vor allem die Konzernwelt in unserem Fall in einem stetigen und extrem schnellen Wandel. Und da war eigentlich von Anfang an, so aus meiner Erfahrung gesprochen, die Offenheit dafür da, was das neu, also die neuen Leute mit reinbringen, was jetzt beispielsweise ich an Perspektive, an Wünschen mit reinbringe. Man muss aber auch ganz klar sagen, nur wenn das auch sinnhaft wahrgenommen wird. Und dazu muss man natürlich seine Ideen und Konzepte auch entsprechend verkaufen. Also mit einem Mehrwert aufzeigen. Ich bin ein großer Fan von Hinterfragen, von kritisch an Dinge herangehen. Genauso aber von Ergebnisorientierung. Also nur lamentieren und dann warten, dass es ein anderer erledigt, ist nicht. Und ich glaube, das ist eine Typsache und keine Generationensache. Denn in jeder Generation gab es Menschen, die gerne jammern. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr deutsches Ding, wenn ich das mal so sagen kann. Gerne zu jammern und dann abzuwarten, dass es andere regeln. Aber genauso gibt es in jeder Generation Menschen, die Dinge anpacken. Jetzt ist es vielleicht nur so, dadurch, dass wir beispielsweise auf Social Media sehr viel Vergleich haben, wie es in anderen Arbeitsrealitäten aussieht, dass sich mehr Menschen trauen, auch ihre Wünsche und Ideen zu äußern. Das ist aber eine sehr subjektive Wahrnehmung, da habe ich keinerlei belastbare Datengrundlage. Und deswegen wird das so ein bisschen der Gen Z nachgesagt. Kann aber auch sein, dass es einfach nur Zufall ist. Gerade passiert sehr viel, die Gen Z ist gerade neuer Markt und dann wird das so ein bisschen eine Korrelation gefunden, wo gar keine ist.
Elena, wie nimmst du das wahr bei dir, bei Siemens?
Das kann ich auch bestätigen. Also wir kennen das ja gar nicht anders, wir von der Generation Z. Wir haben nicht diesen Vergleich. Wir haben es aber an unseren Eltern miterlebt. Ja, die hatten nicht diese Flexibilität, die geboten war. Und sie hatten aber auch nicht diese Chancen, die es gab. Ja, dass man jetzt, dass der Wohnort gar nicht so entscheidend ist für den Arbeitgeber. Und das ist, glaube ich, eine Chance, die Unternehmen, um den positiven Aspekt herauszunehmen, für sich nutzen können und nutzen müssen, um in der Zukunft noch existent zu sein. Und ich glaube, wenn Unternehmen jetzt darauf aufspringen, dann haben sie in der Zukunft in Sachen von Fachkräftemangel einfach viel bessere Chancen, wenn sie sich dem Thema jetzt schon annehmen.
Ja klar, also man kann sich's im Grunde genommen heute gar nicht leisten, auf Fachkräfte zu verzichten oder sich Fachkräfte zu vergraulen durch unflexible Modelle mit zu viel Kontrolle. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass, also was ihr auch gerade so angedeutet habt, diese Flexibilität kann natürlich auch den einen oder anderen überfordern, ein Stück weit. Viele wollen vermutlich auch so ihre Leitplanken und sind dann auch ganz froh, wenn sie sagen, okay, von da bis da habe ich zu arbeiten, an dem und dem Ort, an der und der Sache, und dann bin ich zufrieden, muss ich mir gar nicht so viele Gedanken machen. Wäre schön, wenn sich das natürlich auflöst, weil das sorgt natürlich ein Stück weit auch für ja mehr Freiheit beim Denken, neue Impulse, ja mehr Anregungen in andere Richtungen zu denken, kann natürlich auch ganz neue Facetten in Unternehmen eröffnen, gerade wo auch ja Geschäftsmodelle und Prozesse auch immer stärker hinterfragt werden. Ich würde gerne auf noch ein anderes Thema kommen, die Rolle der Frauen, gerade jetzt in dieser Phase des Umbruchs. Wir reden auch schon seit vielen Jahren darüber, gerade in der Tech- und in der IT-Branche hier in Deutschland. Frauenanteil ist nach wie vor niedrig. Erschreckenderweise gibt es nach wie vor krasse Lücken in Sachen Bezahlung. Frauen kriegen für die gleiche Arbeit viel, viel Geld weniger. Glaubt ihr, dass sich jetzt im Zuge dieses generellen Wandels in der Arbeitswelt auch die Rolle der Frau oder die Situation der Frauen ein Stück weit bessern wird? Und was muss ich da konkret aus eurer Sicht tun?
Man sollte meinen, dass sie sich verbessert. Mehr Flexibilität bedeutet ja eigentlich auch, dass man beispielsweise die Familienrolle besser leben kann. Ich sage bewusst nicht die Mutterrolle, weil es gibt auch eine Vaterrolle, die an dem Punkt gerne vergessen wird. Deswegen die Familienrolle. Jetzt haben wir beide natürlich keine Kinder. Insofern ist das alles nur in der Theorie gesprochen. Aber was wir eben sehen, trotz der Flexibilität, die wir jetzt mehr haben sollten, ist, dass während der letzten Jahre so ein bisschen ein Rückschritt eingetreten ist, was so Familienmodelle angeht. Gerade was die Aufteilung zwischen unbezahlter Care-Arbeit und all dem angeht, dass einfach nicht so richtig die Vorteile genutzt werden, sondern dass eher so ein bisschen gegen den Fortschritt verwendet wird. Da hat aber Elena tatsächlich bessere Einblicke in dieses Thema, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht vorweggreifen. Punkt. Elena, sag, gib uns die Fakten.
Sehr gerne, weil wir haben nämlich zu genau dieser Fragestellung dem Buch ein Kapitel dazu. Und zwar ganz generell, wie sieht es denn in der Arbeitswelt aus? Sind wir vielleicht auch schon längst gleichberechtigt? Und daher kann ich die Frage ziemlich eindeutig beantworten. Nein, wir sind leider noch längst nicht gleichberechtigt. Und das auch nicht auf sämtlichen Ebenen. Also sowohl beim Thema Gehalt, Gender Pay Gap ist ja uns allen ein Begriff hoffentlich, aber auch beim Thema Arbeitszeit, beim Thema Positionen, beim Thema Frauen in Führung und auch beim Thema Vorurteile gibt es massive Unterschiede, denen sich Unternehmen und aber auch entscheidende Personen besonders in Unternehmen annehmen müssen. Und nicht nur bezogen auf den Fachkräftemangel, sondern auch im Hinblick auf die neue Generation. Denn was sehr spannend zu beobachten ist, die Generation Z ist die bisher offen queerste Generation. Da haben wir bisher den höchsten Anfall. Das heißt, das binäre Genderdenken oder auch tradierte Rollenmuster oder auch das Geschlechtergerechtigkeit viel wichtiger ist, das wird zunehmend in den Vordergrund gerückt. Und da gibt es einfach noch viel zu tun und auch besonders viel in MINT-Berufen und auch in der IT-Branche.
Wo müsste man da aus eurer Sicht ansetzen? Also du hast jetzt auch diesen Care-Gap beschrieben. Also tatsächlich, dass wenn zu Hause Arbeit anfällt, sei es Kinderbetreuung, sei es Pflege der Eltern, dann bleibt das ja nach wie vor in vielen, vielen Situationen an den Frauen hängen. Warum auch immer. Ist das so dieses tradierte Rollenverständnis, das in vielen Familien noch gelebt wird und dann auch in der Schule, in der Ausbildung immer weiter fortgesetzt wird und dass es einfach noch viel, viel Zeit braucht, um das aufzubrechen? Oder wo müsste man den Hebel ansetzen, dass hier endlich mal etwas passiert?
Ich glaube, ich sehe da drei ganz große Treiber, die da ausschlaggebend sein können. Zum einen sind das die Stereotype. Also wenn wir an Care-Arbeit denken oder auch an Erziehungsarbeit, dann haben wir da häufig das Bild einer Frau im Kopf. Und das ist natürlich dahingehend schwierig, da wir das Thema dann direkt mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren und andererseits da Männer überhaupt nicht wahrnehmen oder eher schwieriger. Und da gilt es, dieses Stereotyp zu revolutionieren das auch in der Schule bereits abzubilden, ne? Wird eher der Krankenpfleger in Schulbüchern abgebildet und die Programmiererin oder ist es andersrum? Also da können wir, glaube ich, viel schaffen, wenn wir bewusst von ganz klein auf da schon ein viel moderneres Rollenverständnis schaffen. Der zweite Punkt sind tatsächlich die Strukturen. Also die Strukturen sind auch in der Arbeitswelt gar nicht da, dass da eine gleiche Verteilung herrschen kann. Zum Beispiel mehr als die Hälfte der Frauen oder knapp die Hälfte der Frauen arbeiten in Teilzeit. Allerdings werden weniger als 20% der Führungspositionen in Teilzeit angeboten. Das bedeutet, da haben wir schon ein Ungleichgewicht, dass die Strukturen gar nicht dafür ausgelegt sind, dass da überhaupt Gleichberechtigung herrschen kann. Und ich glaube, wir können da auf struktureller Ebene ganz viel verändern, auch beim Thema Familienfreundlichkeit, dass wir da einen Fokus setzen, dass neben dem Obstkorb vielleicht auch die Kooperation mit Tagesstätten vielleicht auch noch ein toller Benefit wäre oder auch flexible Arbeitszeiten oder auch bewusst Teilzeit und Führung. Das könnten wir auf jeden Fall, glaube ich, noch stärker angehen. Und dann natürlich auch das Thema, was da noch mit reinspielt, Vorbilder. Ich glaube, im Unternehmen muss es immer jemand vormachen. Und wenn man einen Chef hat, der sich vielleicht in der Familienarbeit engagiert, sogar Elternzeit nimmt, über die 2 Monate hinaus, dann hat das eine absolute Vorbildsfunktion und kann auch als Katalysator für die Mitarbeitenden wirken. Ich glaube, an den 3 Punkten könnten wir ansetzen.
Ja, einfach so eine Signalwirkung auch entfalten.
Richtig.
In der gesamten Organisation. Du hast es gerade angesprochen, das Thema Führungskräfte. Wir versuchen ja hier in Deutschland über Quotenregelungen da etwas zu verändern. Jetzt sehe ich oft, ja, also man gerade in den großen DAX-Konzernen, da wird mal ganz gerne so das HR, das Personalressort, an eine Frau abgeschoben und dann, jetzt mal böse gesagt, habe ich oft den Eindruck, okay, damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Hier haben wir eine Frau im Aufsichtsrat oder im Vorstand, Haken dahinter, Gutes. Und dann ist es aber tatsächlich in meiner Beobachtung auch oft so, dass diese Frauen dann sehr schnell oft auch wieder das Handtuch werfen und sagen, hey, also das halte ich offensichtlich nicht aus. Diese Strukturen, die da dahinter stecken, machen mich mürbe. Ich gebe das auch wieder auf. Also da ist so in meiner Wahrnehmung, gerade so bei den Tech- und IT-Konzernen, doch auch viel Wechsel drin. Ist das auch so ein Punkt, wo du sagst, Elena, also das ist genau so ein struktureller Punkt, wo wir eigentlich ansetzen müssen und da massiv, ja, das Mindset und auch die Kultur verändern in einem Unternehmen?
Ja, ich glaube, speziell auch die Frauenquote ist ja auch ein sehr emotional beladenes Thema. Ja. Und häufig kommt da dann das Argument zur Sprache, naja, jetzt wurde die Frau in den Vorstand berufen aufgrund ihres Geschlechts anstatt der Leistung. Und dieses anstatt ist sehr wichtig, weil das stimmt ja so gar nicht.
Ein Unternehmen stellt sich auf der Straße gefunden.
Genau. Unternehmen stellen sich ja nicht einfach auf die Straße und befragen wie wild Frauen, ey, hast du Lust in den Vorstand zu gehen? Dahinter gibt es ja einen knallharten Auswahlprozess, den jeder und jede bestreiten müssen. Und damit aber auch jeder und jede die gleichen Chancen haben, braucht es Chancengleichheit. Und die haben wir im Moment nicht. Und die Frauenquote könnte da einfach ein gutes Ventil sein, damit Frauen überhaupt erstmal in Frage kommen, für so eine Person, für so eine Position betrachtet zu werden. Und um das vielleicht auch nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen, wir haben in Deutschland mehr Vorstandsvorsitzende, die Christian heißen, als Frauen insgesamt. Und wenn die Frauenquote hilft, zumindest ein Gleichgewicht zwischen den Christians und den Frauen zu schaffen, glaube ich, ist das schon ganz gut.
Das wäre schon mal zumindest ein erster Schritt in die richtige
Richtig.
Richtung.
Zweiter Quick-Win wäre dann wohl, unsere Töchter jetzt nur noch Christian zu nennen.
Gerne.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Nee, Christian ist raus. Christian.
Tatsächlich ist der häufigste Frauenname in Vorständen Sabine. Also das könnten wir vielleicht auch nochmal strategisch.
Oh, das wäre sicher mal interessant.
Strategisch einsetzen.
Das wäre wirklich mal interessant. Da die
How to build your Vorstand als Elternratgeber.
Genau, zu beleuchten. Genau, für die Hinweis für die Eltern als Karriereratgeber für ihre Töchter. Ah.
Die Elena hat da aber ein paar Punkte aufgemacht, die noch weiter blicken lassen, weil dieses, es gibt mehr Christians als Frauen, macht ja auch nochmal was anderes auf. Es ist nicht nur so ein Gender-Thema, wir haben in Summe einfach nur Copy-Paste-Vorstände, wenn ich das mal so sagen darf. Also Vielfalt auf den oberen Führungsebenen könnte man in Summe sich mal in verschiedene Dimensionen anschauen.
Ja, Stichwort Diversität. Ganz, ganz klar. Und ich meine, wir haben oder sehen das auch sehr klar, dass gerade divers zusammengesetzte Teams ja ganz, ganz anders arbeiten, ganz andere Impulse setzen können, weil einfach neue Blickwinkel zusammenkommen, verschiedene Perspektiven. Und das schafft einfach Kreativität und Innovation. Und das, ja, also ich hoffe auch sehr, dass da ein Umdenken stattfindet. Was würdet ihr euch denn wünschen? Für die Arbeitswelt oder wie wird die Arbeitswelt in, sagen wir mal, 10 Jahren aussehen? Was glaubt ihr und was werden da noch so die Kräfte sein, die da die nächsten Jahre einwirken?
Also ich habe die Hoffnung und auch den starken Wunsch, dass wir mehr Diversität, mehr Chancengleichheit, mehr Fairness in Summe erreichen, dadurch, dass wir den sehr fehlerbehafteten Entscheidungsprozess durch menschliche Entscheidungen unterstützen, durch möglichst objektive Algorithmen. Also die Leute, die Entscheidungen treffen und die immer subjektiv sind, weil man findet natürlich immer sich selbst gut, deswegen entscheidet man sich bei Nachbesetzung für jemanden, der einem ähnlich ist und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir nur lauter Christians. Das ist etwas, was man, glaube ich, nur lösen kann, indem man die Entscheidungen nicht in Gänze, aber zumindest etwas abgibt an möglichst objektive Gremien, wie beispielsweise ein Algorithmus, der darauf trainiert wurde und entsprechend auch lernt. Da ist dann aber wieder das nächste Thema, wie kann man die möglichst objektiv machen, weil die haben ja auch durch einen Mensch gelernt, der auch wieder subjektiv war. Also wir sind da noch, wir stehen da noch vor einer Herausforderung, aber das ist etwas, weniger Menschen, die Entscheidungen treffen und vor allem Schnellschüsse. Das ist ja so eine Sache.
Um da gleich anzuschließen, bei mir wäre auch der Punkt Diversität sehr wichtig, dass sich das in den nächsten 10 Jahren, wir haben ja auch in unserem Buch eine Perspektive auf das Jahr 2035 gegeben, dass sich das einfach ändert. Und ganz nebenbei, dass diverse Führungsetagen auch profitabler sind, ist es ja auch ein Thema, wo es um den Menschen geht. Also der Mensch steht im Vordergrund. Chancengleichheit zu schaffen, sollte daher von jedem Unternehmen ernst genommen werden. Und Unternehmen haben nun mal eine Riesenverantwortung und eine Riesenmacht. Und daher würde ich mir wünschen, dass sich Unternehmen dieser Macht bewusst werden und sie auch nutzen, um positive Veränderungen zu schaffen.
Ja, spannend. Ich denke auch, dass sich da die nächsten Jahre noch einiges verändern wird, ja verändern muss. Ich denke, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Danke Zoe, danke Elena, dass ihr heute hier mit dabei wart. Das war eine neue Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Meine Gäste heute waren Zoe Nogay und Elena Benner. Ich bin Martin Bayer, Chefredakteur von der Computerwoche. Danke an alle, die uns heute zugehört haben. Tschüss und macht es gut.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.